Ja, wir haben heute die erste Predigt von einer Predigtserie zum Buch Daniel. Und bevor ich mit der eigentlichen Predigt anfange, werde ich so 15 Minuten darauf aufwenden, uns ein bisschen mitzunehmen in den historischen Hintergrund, wo gehen wir da her, wenn wir das Buch Daniel an der nächsten Sündung zusammen anschauen. Wir sehen hier das Nordreich und das Südreich. Nach dem Salomo ist das Königreich geteilt worden. Und das Nordreich ist von den Assyrern ins Exil geführt worden, das heisst eingenommen worden, man hat Leute verschleppt. Wir haben das beim Buch Jona gesehen, wie das passiert ist. Und beim Buch Daniel geht es ums Südreich, es geht um die Babylonier und auch das Reich wird ins Exil geführt. Ab 597 wird es eingenommen und werden die Leute weggeführt in das babylonische Reich, unter anderem aber auch der Daniel und seine Freunde. Und es ist auch dort, wo der Salomonische Tempel zerstört wird, nachdem er 380 Jahre bestanden hat. Wenn wir in das Buch Daniel hineinschauen, ganz am Anfang, dann lesen wir da im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Joachim von Juda zog Nebukadnezar, der König von Babel, gegen Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab König Joachim von Juda sowie einen Teil der Geräte aus dem Haus Gottes in Nebukadnezars Gewalt. Er verschleppte sie in das Land Shinar, in den Tempel seines Gottes. Die Geräte aber brachte er ins Schatzhaus seines Gottes. Und wenn ich mir so Gedanken mache, wo stecken wir da, dann lese ich häufig mal die ersten Vers und dann tue ich in meiner Bibel malen. Ich tue dann häufig mal Personen grün anmalen und Ortschaften braun und versuche dann ein bisschen das, an diesen Sachen ein bisschen nachzugehen, die ich da angemalt habe. Und ich mache das heute Morgen, jetzt, wir machen das in den nächsten paar Minuten auch so. Wir gehen mal dem König Joachim ein bisschen auf die Spur. Joachim hat ursprünglich Eliakim geheissen und ist vom Pharao eigentlich so als Marionettenkönig eingesetzt worden. Die Ägypter haben sich wahnsinnig ausbreitet und haben bis auf Israel das Gebiet dominiert und da haben sie den Joachim eingesetzt und quasi gesagt, du darfst jetzt da König sein unter deinen Leuten, aber du musst natürlich uns folgen. So muss man sich das etwa vorstellen. Und wir lesen im Könige, im 2. Könige lesen wir, Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte 11 Jahre in Jerusalem. Wie seine Väter tat er, was dem Herrn missfiel. In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Es war unter seiner Zeit, wo dann Jerusalem belagert wurde und von den Babyloniern das erste Mal erobert. Und der Joachim ist gestorben während dieser Belagerung. Und der Joachim, sein Sohn, ist König geworden. Und ich finde das ganz wichtig da, wie seine Väter taten, was dem Herrn missfiel. Vielleicht gibt es uns auch einen Hinweis zu dem Exil, warum das, das hat passieren durfte, warum das Gott quasi zugelassen hat. Die zweite Person ist der Nebukadnezar, der Zweite, das heisst nicht in der Bibel, aber wenn man in der Chronologie sonst schaut, dann sind wir beim Nebukadnezar der Zweite. Und er gewinnt in Karkemisch, das ist nördlich vom Nordreich, also außerhalb von Israel, gegen den Pharao, den Necho, eine Schlacht. Und ab dann sind die Babylonier absolut dominierend in dieser Region. Die Ägypter müssen sich zurückziehen und auch der Joachim und in Judäa, wo sie ja abhängig waren eben von den Ägyptern, die kommen nachher unter die Räder der Babylonier. Wir lesen da auch etwas im Jeremia von dieser Schlacht übrigens. Die ist auch außerbiblisch bezeugt, die Schlacht, und eben auch in der Bibel. Er ist dann lang, über 40 Jahre, König von dem Neubabylonischen Reich. Und das Babylonische Reich hat auch genau zu dieser Zeit, wo wir jetzt hier reinschauen mit dem Daniel, genau zu dieser Zeit unter dem Nebukadnezar, ist das Babylonische Reich auf einem Machthöhepunkt gewesen. Der Nebukadnezar hat wahnsinnig viel gebaut in dem Babylon. Das Istar-Tor ist bekannt oder auch die Stadtschloss mit den hängenden Gärten von Babylon. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Das ist eines der sieben antiken Weltwunder. Und es gibt diverse antike Autoren, die sagen, das hat der Nebukadnezar, der mir hier in der Geschichte dem begegnet, das hat der gebaut. Wir wissen heute nicht mehr, wie die Gärten wirklich ausgesehen haben. Aber es gibt ganz viele Bilder von Leuten, die das sich überlegt haben und schön gemalt haben. Ja, wir sehen da das babylonische Reich, wie gross das ist. Wir sehen auch, dass Jerusalem auch dazugehört, dass die Ägypter zurückgetrennt worden sind. Und wir können wirklich sagen, das ist ein Weltreich. Also die Babylonier, die haben die Assyrer geschluckt, kann man sagen, und haben wirklich da alles dominiert und sind konkurrenzlos gewesen, bis auf die Ägypter, aber die haben sie aber auch zurückgedrängt. Noch zwei Sachen, noch etwas zu dem babylonischen Exil, wo wir jetzt uns da gerade mit dieser Geschichte reinbewegen. Es geht also um Südreich, wo da gefangen wird oder eingenommen wird, um Juda. Und das passiert in mehreren Etappen. Und vielleicht haben einige von euch auf heute auch den Text gelesen, im 2. Könige. Dort sieht man auch, dass das so mehrere Etappen sind. Viele kommen auf 3, wenn man das zählt. Und man hat zuerst die vornehmen Leute mitgenommen. Man geht aber davon aus, dass auch Daniel und seine Freunde in dieser ersten Etappe mitgenommen worden sind. Oder, also, haben müssen mitgehen. Und es ist darum gegangen, wenn man die Vornehmen vom Volk mitnimmt, dann werden die sich schon ruhig halten, oder? Dann sind quasi die führenden Köpfe sind weg und dann proben sie den Aufstand nicht. Sie haben dann aber gleich probt und sind drunter gekommen. Es gibt nachher 587 vor Christus, wird Jerusalem dann wirklich gründlich zerstört und es ist auch dort 586, wo nachher der Salomonische Tempel zerstört wird. Und das Babylonische Reich, das wird dann aber auch untergehen. Da gibt es ja auch Prophezeiungen im Buch Daniel und es sind Perser, die von Osten her kommen und Babylon einnehmen und der Kyros, wo wir bereits im Text gehört haben, ganz am Schluss, da wird dann den Juden erlauben, die Israeliten zurück in ihr Land zu gehen. Wir lesen das im Esra und wir lesen das auch in anderen Büchern der Bibel, Nehemia. Und da gibt es nachher verschiedene Wellen, wo die Israeliten wieder können, in ihr Land zurückgehen und Gott sie zurückführt. Es gibt aber interessanterweise hat es bis 1940 eine kleine jüdische Gemeinschaft gegeben, die genau zwischen Euphrat und Tigris in diesem Gebiet geblieben ist. Quasi. Also über Jahrtausende hat es auch Juden gegeben, die im Exil quasi geblieben sind. Zum Schluss noch ein Blick zu dem Buch Daniel, wo wir uns jetzt intensiv damit beschäftigen. Das Buch Daniel ist eine Apokalypse. Apokalypse heisst so viel wie Apokalypsis. Es geht eigentlich Apokalypsis heisst so viel wie hinter die Decke schauen. Also man schaut hinter dran, hinter etwas, was verhüllt ist. Also man enthüllt es. Und das ist ganz wesentlich bei dem Buch Daniel. Da sieht man, das geschenkt uns Gott einen Blick hinter dran. Auch etwas, was eigentlich sonst verborgen ist. Es gibt ganz viele Geschichten, oder ganz viele, es gibt ein paar Geschichten in dem Buch Daniel, gerade in den ersten Kapiteln, die sind sehr bekannt. Oder? Daniel in der Löwengrube zum Beispiel. Oder? Und es gibt ein paar Passagen oder Texte, vor allem aus dem zweiten Teil, die hat kaum je jemand gehört und sie sind auch sehr schwierig zu verstehen. Also es ist sehr ein interessantes Buch, zum einen kennen wir es, zum anderen kennen wir es teilweise auch fast nicht. Es enthält 166 Vorhersagen. Ich gebe nicht so viel auf die genaue Zahl da, aber es hat viele Vorhersagen drin und viel ist auch schon eingetroffen von diesen Sachen. Und man kann das Buch wirklich zwei teilen, wenn das lesen für euch jetzt während dieser Predigtserie. Die ersten paar Kapitel, 1 bis 6, das sind so eben die Geschichten, die man teilweise auch kennen und Wunder, die passieren. Und im zweiten Teil sind es vor allem Prophetien, Vorhersagen. Genau. Es ist zweisprachig, Hebräisch und Aramäisch geschrieben. Aramäisch ist die Sprache, die außerhalb von den Israeliten so quasi die Verkehrssprache war in dieser Zeit. Und es ist, hat von beidem drin und da gibt es auch Diskussion, warum das zweisprachig war und so. Ja, das ist ein Crashkurs gewesen. Buch Daniel, Einstieg, wo sind wir überhaupt? Gibt es eine Frage vielleicht noch gerade oder jemand, der etwas sagen möchte? Ja, Elisabeth. Wer hat es geschrieben? Ich weiß es nicht. Manchmal gibt es ja Passagen, wo er wie in der ersten Person redet, Daniel, in diesen Visionen. Aber ich sage jetzt mal, es gibt Bücher, wo man gerade klar sehen, wer es geschrieben hat, oder? Und im Daniel-Buch scheint es mir nicht so klar geht. Oder? Wir haben ja ein paar Bücher, die wir nicht wirklich wissen, die Bibel, wer sie geschrieben hat. Ich weiß es nicht, ja, wer es geschrieben hat. Aber es ist eine gute Frage. Ja. Ja, sonst noch jemand gerade etwas oder etwas ergänzen, was ich jetzt vielleicht unterschlagen habe. Gut, dann bete ich jetzt und komme zu der Predigt. Ja, Jesus, danke für das Buch Daniel und dass wir uns reinnehmen dürfen und das zusammen studieren. Und Vater, wir wünschen uns, dass es nicht nur eine Kopfsache ist, sondern dass du durch unser Studium und unser Hören aufs Wort von dir, dass wir dürfen berührt werden im Herz, dass du zu uns kannst reden, dass wir etwas dürfen in unser Leben reinnehmen, dürfen ermutigt werden. Und danke, dass wir dein Wort haben und dass es wertvoll ist. Amen. Ja, wir schauen uns heute ganz eine ermutigende Geschichte an. Viele von uns kennen sie bereits bestens, aber es lohnt sich, wieder reinzuschauen. Die Geschichte ist zeitlos. Sie ist aktuell, heute wie gestern. Und wir kommen gerade zu der Sache. Der Daniel, der Hanania, der Mischael und der Asaria sind nach Babylon an den Königshof von Nebukadnezar verschleppt worden. Sie sollen dort 3 Jahre lang ausgebildet werden, um nachher, falls sie sich eignet, als Berater in den Dienst vom König zu treten. Teil von dem Trainingprogramm ist es gsi, Speisen und Wein von der königlichen Tafel zu essen. Hey, nicht schlecht. Also eben, die Neubabylonier sind neben den Ägyptern das grösste, das meistentwickelste Land weit und breit gewesen. Und an dieser Königstafel vom Nebukadnezar hat es vermutlich überhaupt das beste Essen gegeben, das man sich hätte vorstellen in dieser Zeit. Und ich weiss ja nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass unser Fastfood-Essen von heute gut hergekommen ist. Ob es an die Küche von der Brigitte hergekommen ist, weiss ich nicht. Aber... Genau. Aber gut, es ist ein Problem mit der Königstafel, beziehungsweise was ist denn das Problem? Der Daniel, der Hanania und der Mischael und der Asaria sind Juden gewesen. Sie beachten die mosaischen Speisregeln. Bei der Königstafel ist aber mit Sicherheit Fleisch von unreinen Tieren dabei gewesen. Vielleicht ist auch Blut dabei gewesen. Wir erinnern uns, die Juden sollen kein Blut essen. Gut möglich, dass, wie das so oft üblich eben war, die Königstafel auch mit einer Kulthandlung sogar verbunden war. Eine Kulthandlung für die babylonischen Götter, wie etwa der Hauptgott, der Marduk, der wird auch Merodach oder Marodach genannt. Denkbar wäre also, dass das Fleisch, zum Beispiel als Opferfleisch, für einen von diesen babylonischen Göttern geschlachtet wurde und nachher auf die Königstafel gekommen ist. Zum Essen. Das ist recht häufig, hat man das so gemacht, dass man das Opferfleisch dann auch noch gegessen hat. Auch vom Wein hat man häufig eine sogenannte Libation, also eine Trankspende an die Götter geopfert und hat einen Teil vom Wein eben als Trankspende über irgendein Geweihtsobjekt gegossen. Da die jüdischen Speisregeln und der jüdische Glaube somit nicht mit dem Essen an der Königstafel zu vereinbaren waren, heisst es dann im Vers 8, Daniel war entschlossen, sich nicht mit den Speisen und dem Wein der königlichen Tafel unrein zu machen. Der Daniel hat den Oberkämmerer und den Aufseher von dem können überzeugen, mindestens 10 Tage lang einen Versuch mit ihnen zu machen. Lass uns nur pflanzliche Nahrung zu essen und Wasser zu trinken geben. Dann vergleiche unser Aussehen mit dem der jungen Leute, die von den Speisen des Königs essen. Je nachdem, was du dann siehst, verfahr weiter mit deinen Knechten. Die Probe ist bestanden worden. Und der Daniel und seine Freunde haben besser ausgesehen als die anderen in diesem Trainingsprogramm vom König. Jetzt ist der Oberkämmerer und der Aufseher, sie sind beruhigt gewesen. Sie haben sich ja nicht etwa mit dem König verscherzen, weil sie in dem seine Anweisung zu der Ernährung von Daniel und seinen Freunden nicht eingehalten hätten. Und die Jungs wären aus dem Leim gefallen oder irgendwie sonst schlechte Falle gemacht hätten. Die nächsten 3 Jahre ließ der Aufseher ihre Speise und auch den Wein, den sie trinken sollten, beiseite und gab ihnen Pflanzenkost. Lassen wir drauf. So viel zu der Geschichte an sich. Der Daniel kann uns ein echtes Vorbild sein. Etwa, weil er die jüdischen Speisregeln strikt befolgt hat und dadurch keinen Fehler gemacht hat. Nein, ich glaube nicht, dass es in dieser Geschichte primär darum geht, dass der Daniel und seine Freunde rein geblieben sind, weil sie rein gegessen haben. Ich glaube, es geht darum, dass sie Gott und ihrem Gewissen treu geblieben sind. Es scheint mir vielmehr um die Reinheit vom Gewissen zu gehen bei dieser Geschichte. Mit Gott und ihrem Gewissen treu bleiben, meine ich nicht zwei verschiedene Sachen, sondern im Wesentlichen das Gleiche. Ich glaube, unser Gewissen widerspiegelt etwas von unserer Gottesähnlichkeit, wo Gott bei der Schöpfung uns Menschen hineingelegt hat. Ich bin überzeugt, dass das grundsätzlich für alle Menschen auf der Erde gilt, wenn ich lese, was der Paulus im Römerbrief Kapitel 1 und 2 schreibt. Aber auch schon der König David hat zum Beispiel im Psalm 16 gesagt, ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat, selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich glaube, dass Gott gerne gewissen, dem wollten Daniel und seine Freunde treu bleiben. Und gern möchte ich heute ein bisschen über das Gewissen reden. Und ich möchte etwas vorausschicken. Das Thema Gewissen, das hat Missbrauchspotenzial. So kann man zum Beispiel als Eltern seinen Kind ein schlechtes Gewissen einreden, um sie gefügig zu machen. Das funktioniert. Sekten haben Menschen teilweise systematisch ausgenutzt, indem sie ihnen immer wieder ein schlechtes Gewissen gemacht haben und ihr Gewissen appelliert haben. Und vielleicht gibt es auch unter uns Leute, die von ihrem Gewissen immer wieder belagert werden, darunter leiden, völlig übertrieben, obwohl wir als Kind von Gottes, von Gott und als erlöste Kind von Gott sicher nicht von unserem Gewissen sollten belagert werden. Und es gibt also eine problematische Seite von diesem Gewissen. Aber ich möchte nicht über den Gewissensmissbrauch reden heute Morgen. Ich will nur sagen, es gibt das. Und vielleicht sind einige von uns schon mal betroffen gewesen. Aber ich möchte heute darüber reden, wie das Gewissen eigentlich etwas Gutes ist und uns im positiven Sinn kann helfen. Wir wollen zuerst in den Brief von Paulus an die Römer schauen, nämlich in Kapitel 2. Dort lesen wir, wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab. Gott hat den Menschen so gemacht, dass er seine Ordnung von der Welt, wie er das Leben gedacht hat, sein Gesetz hat er in uns Menschen hineingeschrieben. Und über eine solche weltweite, kulturunabhängige, gemeinsame ethische Grundwerte und Grundhaltungen haben schon ganz viele Leute gestaunet. Sie lassen sich nur mangelhaft evolutionsbiologisch erklären. Sie machen aber völlig Sinn, wenn wir annehmen, dass Gott den Menschen in seinem Abbild gemacht hat. Unser Gewissen ist wie eine Art Kompass. Ein Kompass, der zu Gott zeigt, zu Gottes Ordnung. Und dass jeder Mensch über so einen Kompass verfügt in sich hinein, finde ich eine geniale Sache. Bleiben wir ein bisschen bei diesem Kompass. Wenn man Hochsee segelt, und seit ein paar Wochen habe ich auch so einen Ausweis, dass ich das darf. Darum habe ich halt das Beispiel genommen. Genau. Also, wenn man Hochsee segelt, dann muss man auf zwei Sachen aufpassen, wenn man den Kompass beim Schiff, der meistens beim Steuer montiert ist, richtig benutzen will. Es gibt nämlich zwei Sachen, die den Kompass falsch beeinflussen. Erstens ist das die sogenannte Missweisung. Das heisst, die Tatsache, dass die Kompassnadel nicht genau zum geografischen Norden zeigt. Durch den Erdaufbau liegt eben der geografische Norden und der Magnetnorden, die liegen ein bisschen auseinander. Und an verschiedenen Orten auf der Erde ist der Effekt auf die Kompassnadeln verschieden gross. Der Kompass wird also durch etwas Globales beeinflusst, was sich dann über die Zeit, also über die Jahre sogar noch ändert, die Missweisung. Das muss man bei der Verwendung vom Schiffskompass berücksichtigen bzw. rechnerisch berichtigen. Bei unserem Gewissen könnten wir das Missweisung nennen, was in unserer Gesellschaft von Gott entfremdet ist. So scheint mir unser Gewissenskompass heute da in der Schweiz als Gesellschaft vielleicht bei Themen, das sind Beispiele wie Arbeit am Sonntag, Sexualität außerhalb der Ehe, Steuerhinterziehung, eher neben Gottes Ordnung zu zeigen. Es liegt eine Missweisung vor. Der gesellschaftliche Kompass sagt, dass Sonntagsarbeit sowieso kein Problem darstellt. Sexualität, wenn es beide wollen, ist sowieso kaum je illegitim. Und Steuerhinterziehung ist eigentlich ein Kavaliersdelikt. Es scheint zwar alles in Ordnung zu sein, aber eigentlich ist der Gewissenskompass ein bisschen falsch ausgerichtet. Wir sind dann vielmehr darauf ausgerichtet, dass unser Gewissen im Einklang mit unserer Umgebung ist, als im Einklang mit Gottes Gesetz. Der Daniel kann uns da ein Vorbild sein. Am Hof von Nebukadnezar, ja im Babylonischen Reich an sich, ist es ganz sicher in Ordnung von dieser Königstafel zu essen. Das war bestimmt nichts Verwerfliches. Doch der Daniel lässt sich durch die gesellschaftliche Missweisung nicht irreführen. Er orientiert sich an das Speisegebot von Mose, und wie sie beschrieben sind bei Mose. Und nicht, was alle anderen machen. Er orientiert sich nicht daran. Woran orientieren wir uns? Wie gross ist die Missweisung bei dir? Wie gross ist der Einfluss von der Gesellschaft auf deinen persönlichen Gewissenskompass? Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir uns aus der Welt zurückziehen. Aber wir sollen uns bewusst sein, dass wir unsere Kompassnadeln auf Gott ausrichten und unsere Umgebung neben vielem Gutes, unsere Gesellschaft auch immer wieder mal einen missweisenden Einfluss kann haben auf unsere Kompassnadeln. Es gibt noch einen zweiten Faktor bei diesem Schiffskompass. Schiff selber mit all dem Eisen. Man nennt das Phänomen in der Seefahrt Ablenkung. In der Seefahrt ist es wichtig, die Ablenkung durch das eigene Schiff zu kennen. Man fertigt eine sogenannte Ablenkungstabelle, da eine aus der Luftfahrt, aber es ist das Gleiche, eine sogenannte Ablenkungstabelle an, wo man rechnerisch die Ablenkung korrigiert. Auch auf unserem Lebensschiff mag der Gewissenskompass manchmal ein bisschen abgelenkt werden durch uns selber. Wir brauchen nicht unbedingt eine böse Gesellschaft. Wir bringen die Gewissenskompassnadel ab und zu selber von der richtigen Ausrichtung auf Gott ab. So zum Beispiel, wenn wir Sünde in unserem Leben langfristig tolerieren und wie nicht angehen. Wir stumpfen dann ab und unser Gewissen wird immer leiser und es wird immer einfacher, das zu ignorieren. Oder etwa, indem wir in unserem Leben viel Lärm veranstalten, sodass wir unser Gewissen gar nicht mehr richtig hören. Wie beim Segeln das Problem mit der Ablenkungstabelle zu erfassen und mit einer Korrekturberechnung anzugehen ist, tun wir gut daran, die Sünde in unserem Leben zu benennen, zu bekennen, der Tatsache von der Ablenkung von unserem Gewissenskompass ins Auge zu schauen, wenn es eine gibt. Wir sind an diesem Punkt dann ganz besonders auf Gottes wegweisende und korrigierende Hilfe angewiesen. Manchmal behebt Gott so Sachen, wirklich so eine Ablenkung in unserem Leben und bringt den Gewissenskompass wieder auf Kurs. Viele von uns haben das schon erlebt, die einzelnen Bereiche von ihrem Leben. Manchmal bleibt die Ablenkung aber recht dauerhaft vorhanden. Das Eisen im Schiff kann manchmal nicht einfach so über Bord geworfen werden. Das gehört quasi zu der Ausstattung als Mensch. Doch es ist eben ein grosser Unterschied, ob man die Ablenkung kennt und bei der Kursberechnung einkalkuliert oder ob man einfach davon ausgeht, dass alles okay ist und das gar kein Problem sei. Verstehen Sie, was ich meine? Auch wenn sich unsere Schwächen und unsere Probleme nicht einfach in Luft auslösen, manchmal, wenn man sie vor Gott bringt, so ist es eben ein grosser Unterschied, ob wir sie Gott bekennen und wir uns bewusst sind, dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind und auf Gottes Eingreifen und Korrektur, oder ob wir einfach das überspielen und sagen, es ist alles okay. Es sind nämlich häufig dann Schiffe auf Grund gefahren, wenn sie Probleme oder Gefahren nicht als Gefahren erkannt haben. Ja, wie sieht es bei dir aus? In welchem Lebensbereich hat die Missweisung von der Gesellschaft den Kompass schon mal ein bisschen irregeführt? Oder wo hast du dich im Schlechten vielleicht angepasst? Kommt dir etwas in Sinn, wenn ich dich das frage? Wo hat vielleicht dein eigenes Eisen, dein Gewissenskompass schon fehlgeleitet? Bist du vielleicht abgeschumpft in einem Bereich? Gibt es vielleicht einen Bereich, wo du einfach abgestumpft bist? Du weißt es eigentlich. Kommen wir von der Seefahrt zurück zum Daniel nach Babylon. Daniel war entschlossen, sich nicht mit den Speisen und dem Wein der königlichen Tafel unrein zu machen. Der Daniel hat auf seinen Gewissenskompass gehört und ist Gott treu geblieben. Und Gott hat ihn belohnt. Er hat die Entschlossenheit von Daniel belohnt. Zuerst hat er ihm das Gelingen geschenkt bei diesen 10 Probetagen, sodass wir lesen, am Ende der 10 Tage sahen sie besser und wohlgenährter aus als all die jungen Leute, die von den Speisen des Königs aßen. Aber nicht nur das. Am Schluss oder Gegenschluss im Vers 17 lesen wir, und Gott verlieh diesen jungen Leuten Wissen und Verständnis in jeder Art und Schrifttum und Weisheit. Daniel verstand sich auch auf Visionen und Träume aller Art. Als ihre Zeit zu Ende war und man sie vor den König bringen musste, wie er es bestimmt hatte, stellte sie der Oberkämmerer dem Nebukadnezar vor. Der König unterhielt sich mit ihnen und fand Daniel, Hanania, Mischael und Asaria allen anderen überlegen. Sie traten also in den Dienst des Königs. Wow, was für eine ermutigende Geschichte das doch eigentlich ist. Gott belohnt die 4 Freunde. Er belohnt, dass sie ihrem Gewissen, dass sie ihm treu geblieben sind in diesen Umständen. Obwohl es sicher viel einfacher war, sich anzupassen und die Königstafel das zu essen. Hey, ist das wert? Wir sind in einem fremden Land, in einer anderen Kultur. Und es ist ganz normal. Und wir machen es uns nur schwer, wenn wir das Essen nicht nehmen. Und sowieso und überhaupt. Aber nein, der Daniel und seine Freunde, sie bleiben im Gewissen und sie bleiben Gott treu. Und sie werden ganz reichlich belohnt. Sie reden es nicht klein. Und ist es nicht auch unsere Erfahrung? Ist es nicht auch unsere Erfahrung, dass Gott uns belohnt, wenn wir auf unser Gewissen hören und unsere Lebenshandlung nach Gottes Willen richtet? Ich glaube, wir alle haben das schon ein paar Mal erfahren. Ich bin gerade vor ein paar Wochen, es ist etwas Kleines, bin ich an die Schule gefahren, habe das Auto abgestellt, bin ausgestiegen und da ist ein älteres, kleines Auto auf dem Parkplatz nebendran gestanden und da ist der Schlüssel, der Zündschlüssel, außen in der Tür gesteckt. Dann habe ich gedacht, also erstens habe ich genug zum Kopieren und ich muss noch einiges machen und sowieso, da kommt jetzt den Grad und dann sieht es und so. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, du musst jetzt schauen, dass der Schlüssel zu dieser Person kommt. Und ich könnte auch andere Beispiele erzählen, aber es war jetzt ein Beispiel, wo ich auf mein Gewissen gehört habe. Ich habe gehört und gesagt, okay, gut, musst du machen. Gut. Also habe ich den Schlüssel genommen, habe geschaut, herausgefunden, wem gehört das Auto, habe herausgefunden, wo, in welchem Zimmer ist der Lehrerkollege und bin dort her und habe ihm den Schlüssel zurückgegeben. Und er hat mega Freude gehabt, er war wirklich sehr dankbar, war sichtlich erleichtert und sehr dankbar. Und ich war reichlich belohnt an diesem Morgen, weil es hat mir so gut getan, einfach in den Start in diesem Morgen, ich habe gewusst, ich habe das Richtige gemacht, ich habe mich für das Gewissen entschieden, er hat Freude gehabt, Gott hat das wie gesegnet und es war ein super Start gewesen diesem Morgen. Und ich glaube, so erleben wir das immer wieder, wenn wir unserem Gewissen so Punkte treu sind, dass uns Gott belohnt. Ich glaube, er ist auch grosszügig, wenn wir es mal nicht machen, oder? Es ist nicht so, dass dann alles immer schieflaufen muss. Aber ich glaube, er belohnt uns, wenn wir es machen. Was ist deine Erfahrung? Du hast sicher auch so eine Erfahrung. Und vielleicht kommt jetzt wirklich gerade etwas in Sinn, dann teile es doch mit uns in der Zeugniszeit nachher. Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte noch 2 gute Sachen wie oben drauflegen. Es wird euch noch viel besser. Wir sind mega privilegiert. Wir haben die Bibel und können unseren Gewissenskompass mit der Bibel immer wieder auf Gott her ausrichten. Und ich glaube, viele Christen auf dieser Welt, sie wären mega glücklich, hätten sie so einen guten Zugang zu der Bibel wie wir. Wir sind da mega privilegiert. Und gerade was unseren Gewissenskompass angeht, dürfen wir immer wieder die Bibel lesen und unseren Gewissenskompass dadurch wie eichen. Und dann haben wir als Christen auch noch den Heiligen Geist, der uns durchs Leben führt. Der Heilige Geist, der zu uns redet. Und ich glaube, wir Menschen müssen uns ja sowieso an etwas orientieren. Ich glaube, wir sind so gemacht, dass wir uns an entweder an Idol oder an einem Götz oder eben am wahren, lebendigen Gott orientieren im Leben. Und ich finde es genial, haben wir den Gewissenskompass in uns und haben wir als Christen den Heiligen Geist, der uns hilft bei dieser Orientierung, bei dieser Ausrichtung, wenn es um Entscheidungen geht. Und dann hilft uns Gott auch noch dabei, oder wie er dem Daniel geholfen hat. Und dann belohnt er uns noch nachher. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich gut. Aber es ist klar, natürlich gelingt in dieser Welt nicht alles. Und es geht nicht immer alles auf. Aber das Reich von Gott fährt eben schon da, im Kleinen. Und ich glaube, Gott lässt uns nicht im Stich, sondern es ist gut, wenn wir auf unser Gewissen hören und mit Gott unterwegs sind. Und Gott belohnt das immer wieder in unserem Leben, wenn wir das tun. Und ich glaube, die Geschichte von Daniel mit diesen Umständen, die ermutigt uns einfach einmal mehr, dass das etwas Gutes ist, etwas Wichtiges ist, dass das ein Privileg ist, dass wir das dürfen und dass Gott da mit uns unterwegs ist. Und soll uns ermutigen, das zu tun und das nächste Mal, wenn es gewisse Klopfen, zu sagen, mal, ich höre auf das, ich höre auf den Gewissenskompass. Und ich will mit Gott da unterwegs in diesen ganz konkreten Situationen vom Leben. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir. Danke dir für den Gewissenskompass in uns innen und dass die Geschichte von Daniel uns einfach darf ermutigen und seinen Freunden uns darf ermutigen, dass auch wenn wir herausgefordert sind und schwierige Umstände haben, dass wir sollen auf dich schauen und uns fragen, was du für unser Leben willst und dass du durch das Gewissen und durch den Heiligen Geist zu uns redest. Gib uns Ohren, um das zu hören in diesem Moment und gib uns Kraft, um das zu tun. Und gib uns Gnade, dass es gelingen darf. Und ich danke dir fest für die Hilfestellung im ganz alltäglichen Leben. Danke dafür. Amen.